HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Sie kennen das vielleicht auch von Stellenanzeigen. Da steht dann oft, Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Also denkt man, wer qualifiziert ist, der findet auch einen Job. Klappt aber nicht.
Es ist tatsächlich so, dass Arbeit mir extrem wichtig ist und ist auch mein Leben mit definiert.
In Deutschland gibt es noch sehr stark diese Einstellung, dass Menschen mit Behinderung krank sind, dass sie therapiert werden müssen.
Die Inklusion muss jetzt umgesetzt werden. Die Kinder haben jetzt ein Recht auf die allgemeine Schule.
Ist es nicht besser, je früher wir lernen, mit Verschiedenheit umzugehen und auch mit Herausforderungen umzugehen?
Ich stelle auch prinzipiell keine Fragen. Ich frage nicht, kann ich hier rein? Kann ich hier gehen? Kann ich hier rollen? Kann ich hier stehen? Haben Sie eine Behindertentoilette?
Menschen, die mit einer Behinderung leben, leben allein schon dadurch mit mehreren Behinderungen. Nämlich nicht nur mit der Beeinträchtigung, von der sie sowieso schon ein halbes oder ganzes Leben lang begleitet werden, sondern leider auch mit Hindernissen, die ihnen nicht behinderte Menschen in den Weg stellen. Weil die Belange von Menschen mit Behinderung immer noch zu wenig berücksichtigt werden in unserem Alltag oder weil die Verantwortlichen dazu neigen, Menschen mit Behinderung bestimmte Plätze zuzuweisen, anstatt sie in allen Bereichen unseres Alltags ganz selbstverständlich in die Mitte zu nehmen. Den Weg in eine inklusive Welt zu bahnen, mit Kitas, unterstütztem Wohnen und Beratung, mit Schulassistenz und Freizeitangeboten, das versucht neben vielen anderen Organisationen auch die Lebenshilfe Frankfurt, die heute 60 Jahre alt wird. Gegründet wurde sie, um Rechte für Menschen mit Behinderung durchzusetzen, Menschenrechte. 60 Jahre und kein bisschen weiter? Nein, das sicher nicht. Aber von völliger Barrierefreiheit ist unsere Gesellschaft immer noch weit entfernt. Und das betrifft wohlgemerkt nicht nur räumliche Barrieren, sondern auch gedankliche, sprachliche, politische. So sind Menschen mit Behinderung nicht zuletzt auch Menschen, die behindert werden. Und das hat dann nicht das Geringste mit Schicksal zu tun. Unbehindert selbstbestimmt. Eine Rampe für die Inklusion, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Und in unserem Internetauftritt haben Sie vielleicht gesehen, dass wir das Wort unbehindert in einer etwas ungewohnten Weise schreiben. Und zwar so, dass die beiden Silben B und hin durch einen Unterstrich getrennt sind. Wir greifen damit eine Schreibweise aus der Behindertenrechtsbewegung auf. Wenn man diese Schreibweise, die Trennung dieser beiden Silben, akustisch übersetzt, entsteht daraus das doch etwas anders klingende Wort behindert. Dahinter steckt der Versuch, schon im geschriebenen oder gesprochenen Wort die bereits erwähnten Hindernisse sichtbar zu machen, auf die Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft treffen. Geradezu überlebensgroß verglichen mit heute waren diese Hindernisse vor 60 Jahren, als die Lebenshilfe Frankfurt ins Leben gerufen wurde. Wie es dazu kam und was daraus wurde, erfahren wir jetzt erst einmal von unserer Reporterin Marie-Katharin Fromm.
In der alten Mühle in Frankfurt-Enkheim fing alles an. Im heute denkmalgeschützten Fachwerkhaus lebte Christine Häuser mit ihrer Familie. Mitten im Krieg, unter der Herrschaft der Nationalsozialisten, kommt Tochter Ingrid zur Welt. Sie hat das Down-Syndrom. Für die Nazis unwertes Leben, das es zu vernichten gilt. Ingrid soll in eine Anstalt gebracht werden, doch ihre Eltern wehren sich dagegen. Auch nach dem Krieg ist die Gesellschaft voller Vorurteile gegen Menschen mit Behinderung. Der holländische Pädagoge Tom Mutters will das ändern und sucht in Deutschland nach Gleichgesinnten. Christine Häuser ist sofort begeistert. Gemeinsam mit Pädagogen und anderen Eltern gründet sie 1958 in Marburg den Verein Lebenshilfe. Darüber sagte sie einmal:
Die Gründung der Lebenshilfe war für mich eine Art Offenbarung, weil ich zum ersten Mal Menschen traf, die die Probleme der geistig Behinderten ernst nahmen und etwas für sie tun wollten.
1961 gründet sie dann die Lebenshilfe in Frankfurt mit. Am Anfang geht es um gegenseitige Unterstützung. Die Familien machen Ausflüge zusammen, tauschen sich aus. Die alte Mühle wird zum Ort der Begegnung. Doch das reicht nicht. Menschen mit Behinderung sollen nicht mehr am Rand der Gesellschaft stehen, sondern gefördert werden und ein selbstbestimmtes Leben führen. In den 70er und 80er Jahren entstehen Kindergärten und Schulen, Wohnheime und Werkstätten, zum Beispiel in Braunheim. Und es folgt der nächste Schritt. Menschen mit und ohne Behinderung sollen den Alltag gemeinsam erleben, in der Schule, auf der Arbeit, beim Sport. Vor allem die schulische Bildung ist für Gründer Tom Mutters ein zentraler Baustein, sagte er 1978 in einem Interview.
Damals wurden die Kinder, so genannt befreit von der Schulpflicht, Das klingt zwar schön, das war aber ein grausamer Akt, weil mit dieser Art der Befreiung von der Schulpflicht gleichzeitig die Tür zur Entwicklung, zur Förderung des Kindes zugeschlagen wurde. Wir haben also darauf gedrängt, dass die Schulen solche Kinder nicht ausschließen, sondern auch aufnehmen und haben das auch erreicht.
In den 90er Jahren eröffnen in Frankfurt die ersten integrativen Kitas. In der Alten Mühle entsteht die erste WG für Menschen mit Behinderung, betreut von der Lebenshilfe. Christine Häuser ist da 85 und erhält zu ihrem Geburtstag vom Bundespräsidenten das Verdienstkreuz am Bande für ihr lebenslanges Engagement. Dann wird das Recht auf Teilhabe aller Menschen endlich gesetzlich verankert. Der Bundestag stimmt 2009 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung zu. 2016 verabschiedet er das Bundesteilhabegesetz. Es geht um Inklusion und darum, wie nicht behinderte Menschen auf behinderte Menschen blicken. Das Thema Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, das sich in vielen Strukturen widerspiegelt. Es gibt massive Proteste gegen einige Aspekte des Gesetzes, doch viele zentrale Forderungen der Lebenshilfe sind am Ende enthalten. Schon seit Ende der 60er Jahre machen sich auch Menschen mit Behinderung selbst für ihre Rechte stark, in der sogenannten Behindertenrechtsbewegung. Es geht um politische Teilhabe und um Selbstbestärkung, schon für die Kleinsten. In einem Spot für eine FSJ-Stelle bei der Lebenshilfe Hessen hat ein Mädchen ganz klare Einstellungskriterien. Die Eltern und Fachkräfte bei der Lebenshilfe haben zusammen mit Aktiven der Behindertenrechtsbewegung den Weg geebnet, damit Kinder und Erwachsene mit Behinderung heute selbst und selbstbestimmter für ihre Rechte eintreten können.
Sagt unsere Reporterin Marie-Katharin Fromm. Und auf diesem Weg befindet sich die Lebenshilfe Frankfurt inzwischen seit genau 60 Jahren. Seit dem Jahre 2013 steht Volker Liedtke-Bösel als Vorstand an der Spitze der Lebenshilfe Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Klab.
Ich habe gelesen, 1987 haben Sie als Zivildienstleistender, als Zivi bei der Lebenshilfe Kaiserslautern angefangen. Was war denn von allem, was Sie damals als Zivi gelernt haben, rückblickend das Wichtigste und Nützlichste für Ihre heutige Arbeit?
Ich muss vorausschicken, ich war damals 19 Jahre alt, hatte eine Ausbildung zum Maschinenschlosser absolviert und hatte keine Vorstellung, was da auf mich zukommt. Ich bin in die Wohnstätte gekommen und habe erwartet, ich treffe auf Menschen, die hilflos sind, die ein schweres Leben haben, die Unterstützung brauchen, und habe die Erfahrung gemacht, das sind Menschen, die haben eine klare Vorstellung von dem, was sie wollen, was sie brauchen. Die haben Lebensfreude, das sind Menschen, die haben Emotionen, Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, wie alle anderen Menschen auch. Sie brauchen lediglich bei der Umsetzung eine Unterstützung. Und im Laufe der Monate, die ich dort gearbeitet und gewohnt habe, ist mein Respekt vor diesen Menschen immer weiter gewachsen. Auch von Menschen, die nicht so klar kommunizieren können und die zunächst einmal eingeschränkt wirken. Mein Respekt ist gewachsen und der ist bis heute geblieben.
Als Vorstand der Lebenshilfe Frankfurt, der Sie heute sind, haben Sie mal zwei Ziele der Lebenshilfe formuliert. Eines dieser Ziele lautet, die Lebensqualität von Menschen mit schweren Behinderungen und kognitiven Einschränkungen verbessern, damit sie zum Beispiel selbst bestimmen können, wie und mit wem sie wohnen. Wie weit sind Sie, ist die Lebenshilfe Frankfurt bislang auf diesem Weg gekommen?
Wir sind einen ersten Schritt vorangekommen. Wir eröffnen im Oktober eine Wohngemeinschaft in Unterliederbach und zum Jahreswechsel die erste inklusive Wohngemeinschaft im Nordend. Inklusive Wohngemeinschaft heißt, dass dort Menschen mit und ohne Behinderung in einer gemeinsamen Wohngemeinschaft leben, sich die Küche, das Bad, das Wohnzimmer teilen, also nicht nebeneinander leben, sondern miteinander leben, und dass Menschen Wahlmöglichkeiten haben, wie sie leben möchten. Und dazu gehört eben auch, mit anderen gemeinsam zu leben, mit anderen etwas gemeinsam zu tun.
Das sind Fortschritte, die Sie sehen bei Ihrer Arbeit. Wo hakt es bis heute aus Ihrer Sicht?
Dass immer noch Ausnahmen sind oder erste Projekte sind und dass das nicht die Regel ist. Wenn ich Ihnen jetzt nach 8 Jahren berichte, wir sind den ersten Schritt gegangen, dann wäre mein Wunsch manchmal, wir wären schon viel weiter. Ich will Ihnen gerne ein anderes Beispiel geben. Wir treten dafür ein, dass Menschen mit Behinderung Zugang zu allen Lebensbereichen der Stadtgesellschaft haben. Und das ist zunächst mal eine Erwartung, aber wir wollen auch einen Beitrag leisten. Und wir haben am Wochenende erstmalig ein Projekt mit 7 Frankfurter Museen, das heißt einfach reinkommen. Und wir haben 7 Museen gefunden, die sich bereit erklärt haben, inklusive Führungen in einfacher Sprache anzubieten. Und da die Museen darin keine Erfahrung haben, haben wir Tandems gebildet und Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung führen gemeinsam in einfacher Sprache durch diese Museen. Aber das ist bis heute nicht die Regel.
Viele Lebenshilfevereine in Deutschland betreiben ja auch sogenannte Werkstätten für behinderte Menschen. Die Lebenshilfe Frankfurt ist zum Beispiel Gesellschafterin der Braunheimer Werkstätten. Solche Werkstätten haben ja den selbsterklärten Zweck, Menschen, die aufgrund der Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig werden können, Teilhabe am Arbeitsleben trotzdem zu bieten. Gerade aus den Reihen der Behindertenrechtsbewegung kommt aber unter anderem die Kritik, dass Menschen, die in diesen Werkstätten arbeiten, oft wenig bis gar nicht dazu ermutigt würden, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln. Wir werden darauf später noch eingehen. Wie glücklich sind Sie denn selbst mit diesem Werkstattmodell?
Also wir glauben, dass die Werkstätten für viele Menschen mit Behinderung ein interessantes Arbeitsangebot machen können. Wir wissen darum, dass die Werkstätten phasenweise Probleme haben, angemessene Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten, wenn Aufträge aus der Industrie, aus der Produktion fehlen. Und wir betrachten es kritisch, wenn es keine Wahlmöglichkeiten gibt, wenn es keine Alternativen gibt, wenn die Werkstatt der einzige Arbeitsplatz ist, den ein Mensch mit Behinderung ansteuern kann. Wir treten ganz klar dafür ein, dass Menschen mit Behinderung Wahlmöglichkeiten bekommen. Das kann auch die Wahl für einen Arbeitsplatz in der Werkstatt sein. Dazu gehört aber auch die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt anzusteuern. Und da fehlen nach unserer Wahrnehmung derzeit noch die Möglichkeiten.
Volker Liedtke-Bösel, Vorstand der Lebenshilfe Frankfurt. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, diesmal mit der Schlagzeile Unbehindert selbstbestimmt, eine Rampe für die Inklusion. Und jetzt lernen wir den heute 16-jährigen Comedian Karl kennen, der wegen einer Muskelerkrankung im Rollstuhl sitzt und bereits mit 14 Jahren das Rampenlicht gesucht hat.
Ja, mein Name ist Karl und ich sehe es euch an, ihr fragt euch jetzt alle dasselbe und ich weiß, ich muss es ansprechen und ja, ich bin Single. Ja, ich glaube, ihr könnt mich alle gut sehen. Meine Krankheit zwingt mich, den ganzen Tag auf einem Stuhl zu sitzen und auf dem Bildschirm zu starren. Kurz gesagt, ich lebe das Leben, wie ihr es auch tut. Ja, bevor ich jetzt irgendwie weitermache, ich wollte nur kurz sagen, ihr braucht kein Mitleid oder so mit mir haben. Ich hasse es wirklich, wenn Leute Mitleid mit mir haben. Außer es ist eine gut aussehende Frau. Dann huste ich extra viel. Und extra laut. Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst vor Auftritten, dass ich irgendwie nicht gut ankomme oder nicht lustig sein werde. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich heute nicht lustig sein werde, schiebe ich es einfach auf meine Behinderung, ja, oder auf meine Erziehung. Mein Vater ist heute hier im Publikum, gibt ihm die Verantwortung. Apropos behindert, also ich habe eine körperliche Behinderung, ich glaube, das seht ihr alle. Ja, um genau zu sein, ich habe Muskeldystrophie, Typ Duchenne. Ja, um genau zu sein, ich habe Muskeldystrophie, Typ Duchenne. Ja, kurz gesagt, durch die Krankheit bauen sich meine Muskeln immer weiter ab. Man könnte sagen, es ist wie bei euch. Bei euch heißt es Netflix.
Eine Kostprobe aus dem Comedy-Programm des damals 14-jährigen Comedian Karl. Und wir haben später noch mehr davon im Angebot versprochen. Karls Angst, nicht gut anzukommen bei seinen Auftritten, scheint eher unbegründet zu sein. Aber die Sorge vieler Menschen mit Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt nicht anzukommen, die ist durchaus berechtigt. Und zwar die Sorge insbesondere von arbeitssuchenden Frauen mit Behinderung. Das hat sich unsere Reporterin Lisa Brockstedt von einer Frau mit Hörbehinderung erzählen lassen.
Es ist nicht nur ein Kampf wegen der Behinderung, sondern auch ein Kampf, dass man als Frau genauso gut ist. Und da man bereits die Behinderung hat, hat man das Gefühl, man muss sich doppelt beweisen.
Isabel Stark ist 32 Jahre alt und sie hat eine Hörbehinderung. Schlechte Voraussetzungen, wenn sie einen Job suchen würde. Zum Glück hat sie schon einen. Als Frau und wegen ihrer Behinderung wird sie gleich doppelt benachteiligt. Das hat sich auch schon auf dem Gehaltszettel gezeigt.
Ich kann aus der Vergangenheit erzählen, dass ich im Schnitt 500 Euro netto weniger verdient habe als meine weibliche Kollegin.
Im Vergleich zu einem Mann ohne Behinderung ist es sogar noch mehr. 836 Euro weniger im Schnitt. Und nicht nur der Lohn ist schlechter. Aufsteigen oder gar eine Führungsposition, die Chancen darauf sind eher gering. Sich entwickeln und beweisen im Job ist das eine. Erstmal einen zu finden, das andere. Isabel Stark weiß, wovon sie spricht. Bei der Jobsuche hatte sie schon oft Schwierigkeiten. Scheinbar hielt man sie nicht für die ideale Bewerberin.
Dadurch, dass ich eine Frau bin, in den 30er Jahren, ledig. Das bedeutet, ich könnte ja noch eine Familie gründen wollen. Zusätzlich habe ich noch die Behinderung.
Ab 20 Arbeitsplätzen müssen 5% der Stellen an Menschen mit Behinderung vergeben werden. Doch wer das nicht erfüllt, kann sich freikaufen. Das nennt sich Ausgleich und der beträgt bis zu 320 Euro pro Arbeitsplatz. Alle Probleme löst das nicht, sagt Nathalie Brede. Sie ist Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht.
Der Arbeitgeber, der nicht glaubt, dass der Behinderte die Leistung bringt, die er sich wünscht, der wird auch die Ausgleichsabgabe gerne bezahlen.
Viele scheuen auch den Aufwand solcher Beschäftigungen, gerade bei kleineren Unternehmen, sagt Rika Esser, die hessische Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung.
Weil das natürlich auch einiger bürokratischer Aufwand bedeutet und da möchte ich also gerne die spezialisierten Akteure an einen Tisch bringen und schauen, dass da eine gute Vernetzung stattfindet und auch nochmal Ideen und Lösungsansätze entwickelt werden, wie man ganz konkret die Beschäftigung und Neueinstellung von behinderten Menschen fördern kann.
Hessen hat ein sogenanntes Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen aufgelegt, kurz HEPAS. Speziell für Frauen ist das zwar nicht.
Allerdings ist jetzt eine Neuerung eingeführt worden, und zwar, dass die verminderte Prämie bei Teilzeitbeschäftigungen jetzt in eine volle Prämie umgewandelt ist. Das heißt, wenn Frauen mit Behinderung oder auch Männer mindestens 15 Stunden arbeiten die Woche, dann wird die volle Prämie gewährt. Das heißt, es ist auch nochmal eine Aufwertung der Beschäftigungsverhältnisse, die besonders oft von Frauen mit Behinderung gewählt werden.
Besonders oft heißt knapp 2/3 bundesweit. Das liegt daran, dass viele Frauen mit Behinderung wegen ihrer gesundheitlichen Situation nicht Vollzeit arbeiten können. Das ist aktuell auf dem Arbeitsmarkt ein Nachteil, soll es aber nicht bleiben, sagt die Landesbeauftragte Rika Esser.
Und von daher würde ich sagen, wäre es sehr wichtig, dass man hier generell flexible Arbeitszeitmodelle fördert und ermöglicht und auch das Thema Führen in Teilzeit wäre eins, was unbedingt ausgebaut werden müsste.
Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, das scheint alles andere als eine leichte Übung zu sein. Anne Gersdorf ist Projektreferentin bei der Organisation Job Inklusive, die sich dafür einsetzt, dass mehr Menschen mit Behinderung auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt beschäftigt werden. Anne Gersdorf schreibt auch Kolumnen über dieses Thema und am Ende dieser Kolumnen stehen jeweils ein paar Angaben zu ihrer Person, die mit folgendem Satz enden. Da ihre Muskeln eher zu der faulen Sorte gehören, saust Anne im Rollstuhl durch die Gegend und beschäftigt 9 AssistentInnen, die ihr Kraft leihen. Guten Tag, Frau Gersdorf.
Hallo.
Sie selbst haben also schon mal 9 Arbeitsplätze geschaffen. Ich vermute aber mal für Menschen ohne Behinderung, wie schwierig es für Menschen mit Behinderung sein kann, einen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt zu finden. Davon haben wir gerade schon gehört. Liegt das denn nur an denen, die Arbeitsplätze zu vergeben haben oder muss sich etwas Grundsätzliches ändern, damit der Arbeitsmarkt barrierefreier wird?
Genau, also es muss sich grundsätzlich etwas ändern, denn einerseits wissen Unternehmen ganz viel einfach nicht. Also die wissen nicht, wie können sie Menschen mit Behinderung anstellen, wie finden sie Menschen mit Behinderung, wie sprechen sie Menschen mit Behinderung an, was brauchen sie. Und gleichzeitig aber auch die bürokratischen Hürden, die ja auch im Beitrag angesprochen wurden, sind enorm hoch und wir leisten uns in Deutschland ein großes Sondersystem. Das heißt, wir haben ganz viele Behindertenwerkstätten, ganz viele extra Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen arbeiten, die aber überhaupt nicht inklusiv sind.
Die Behinderungen, mit denen Menschen zum Teil von Geburt an leben, können ja sehr unterschiedlich sein in ihrer Art und ihrer Schwere. Und nicht alle Menschen mit schweren Behinderungen sind ohne weiteres vermittelbar auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und da sind wir bei den Werkstätten für behinderte Menschen, über die wir ja vorhin schon kurz gesprochen haben. Für manche, wenn nicht sogar viele Menschen mit Behinderungen, geht es möglicherweise nicht ohne die Werkstätten, oder?
Ich glaube, es gibt viele Varianten und Möglichkeiten. Wir haben in Deutschland einen großen Blumenstrauß an Unterstützungsmöglichkeiten, der Recht von Arbeitsassistenz über Jobcoaching, also jemand, der nochmal explizit jemanden anleitet, über Unterstützung für ArbeitgeberInnen und je nach Behinderung, aber eigentlich kann jeder Job auch von jemandem mit Behinderung durchgeführt werden. Und die Leute, die in Werkstätten sind, kommen zum Teil einfach auch vom Arbeitsmarkt, weil sie eben im Laufe ihres Lebens eine Behinderung erworben haben. Das sind übrigens 95% der Behinderungen, werden im Laufe des Lebens erworben oder weil sie eine psychische Erkrankung bekommen haben.
Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht an den Werkstätten ändern, damit sie ihren eigentlichen Zweck erfüllen, eben ja eine Lücke zu schließen zwischen dem Menschen mit Behinderung und dem allgemeinen Arbeitsmarkt, ihm vielleicht dann sogar zu ermöglichen, irgendwann auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln?
Also Werkstätten für Menschen mit Behinderung zahlen einerseits Menschen nur eine Art Taschengeld, also die Leute, die da arbeiten, produzieren für große Unternehmen zum Teil Produkte, Dienstleistungen und genau, bekommen dafür so 130 Euro im Monat. Das muss sich dringend ändern. Aber grundsätzlich kommen Werkstätten ihrem Auftrag auch nicht nach, Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das heißt, nur 1% oder unter 1% der Menschen, die dort drin sind, kommen da je auch wieder raus. Das heißt, es muss ganz dringend sich sozusagen etwas daran ändern, dass Werkstätten wirklich dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen inklusiv arbeiten.
Wird eigentlich ein Schuh daraus, wenn man sagt, mit jedem Arbeitsplatz, der auf dem ersten Arbeitsmarkt an einen Menschen mit Behinderung vergeben wird, wächst die Zahl der Vorbilder und damit steigen automatisch auch die Chancen für andere Menschen mit Behinderung?
Genau, also wir wissen, dass der erste Mensch mit Behinderung im Unternehmen quasi oft als so der Prototyp gesehen wird und wenn das gut funktioniert, dann haben es alle anderen auch leichter, weil sich dann einfach Prozesse etabliert haben oder man weiß, wie es geht. Ich meine, wir alle wissen, wenn wir was zum ersten Mal machen, ist es ungewohnt und je öfter wir Dinge tun, umso einfacher wird es. Genauso ist es, glaube ich, auch mit der Einstellung von Menschen mit Behinderung. Und wenn wir alle mehr wissen, wie es geht und Vorbilder haben, dann könnte sich das natürlich auch andere Unternehmen besser vorstellen, aber auch Menschen mit Behinderungen haben dann vielleicht bessere Ideen, mehr Ideen, was sie dann eigentlich tun können.
In einer Ihrer Kolumnen weisen Sie ja auf den Unterschied hin zwischen Inklusion und Integration. Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, heiße, dass sie sich den bestehenden Strukturen anpassen müssten. Inklusion dagegen setze voraus, dass die bestehenden Strukturen so verändert werden, dass alle von Anfang an teilhaben können, gleichberechtigt. Brauchen wir dafür aber möglicherweise ein ganz neues Verständnis von Arbeit?
Das spielt sicherlich mit rein. Also das kommt sicherlich auch auf die Behinderung an. Sicherlich kann nicht jeder sozusagen wertschöpfen, wie wir das im klassischen Sinne verstehen, im Sinne von Sachen produzieren oder herstellen oder Input geben. Aber ich glaube, jeder Mensch hat Stärken, die er gut einbringen kann und die gesellschaftlich relevant sind. Und wenn wir einfach wissen, oder wir wissen, ein Großteil des Lebens verbringen wir auf der Arbeit, sind wir auf der Arbeit, da haben wir neue Kontakte, da lernen wir Dinge dazu. Das ist quasi ein großer Teil einfach, worüber wir uns definieren. Und wir verwehren ganz vielen Menschen mit Behinderung daran die Teilhabe. Und das muss sich, glaube ich, dringend ändern.
Anne Gerstorf, Projektreferentin bei der Organisation Job Inklusive, die sich dafür einsetzt, dass mehr Menschen mit Behinderung auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt beschäftigt werden. Vielen Dank. So, und jetzt kehren wir zurück zu Karl, dem heute 16-jährigen Comedian, dessen Arbeitsplatz zumindest hin und wieder die reale oder virtuelle Bühne ist. Diesmal äußert er sich über mögliche Beziehungskisten.
Ich hoffe,
Ich hoffe, ich werde noch ein bisschen Spaß haben, wenn ich erwachsen bin. Und ja, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, ob ich überhaupt Sex mit der Krankheit haben kann. Und ja, es hat sich herausgestellt, die kleine Raupe, das ist ein Schwellkörper, kein Muskel. Also... ja, keine Sorge. Ja, bei den Stellungen, ich habe mir mal ein Buch bestellt, und zwar so ein Kamasutra-Buch für Rollstuhlfahrer. Und ja, da war eine meiner Lieblingsseiten das regungslose Eichhörnchen. Ja, ich glaube, ich komme eigentlich auch ganz gut bei den Frauen, Mädchen an, genau. Ich habe auch so gewisse Vorzüge bei Mädchen und ich habe da so ein paar und ich würde die euch gerne mal erzählen. Und zwar wäre zum Beispiel, dass ich den Frauen immer zuhöre. Okay, weil ich nicht weglaufen kann. Sie weiß, die Vertrauensbasis wird top sein, denn ich kann nicht fremd gehen. Ich kann nur fremd rollen. Meine Affären müssten also im Erdgeschoss sein.
Das hat der Comedian Karl vor 2 Jahren gesagt, da war er 14. Unbehindert, selbstbestimmt, eine Rampe für die Inklusion, der Tag in HR2 Kultur. Genauso alt wie Karl heute, nämlich 16, ist die Schülerin, von der meine Kollegin Anne Bayer uns jetzt erzählt. Und gerade auch für diese Schülerin ist Inklusion in den zurückliegenden Monaten der Pandemie noch schwieriger geworden als ohnehin schon. Denn das einzig Gute am Schulalltag in dieser Zeit ist schnell genannt.
Lange ausschlafen. Das ist einer der wenigen Vorteile, die das Homeschooling für die Tochter von Alexandra Krämer aus Hanau seit ungefähr einem Jahr hat.
Ja, seit der Pandemie hat sich für unsere Tochter geändert, dass sie insbesondere eine Stunde morgens länger schlafen kann, was ihr unglaublich gut tut.
Die 16-Jährige hat eine schwere Körperbehinderung, sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen und kommuniziert mit ihrer Außenwelt mit einem Sprachcomputer, den sie mit den Augen steuert. Sie ist Schülerin an einer Förderschule, doch seit einem Jahr sieht der Unterricht für sie so aus. Eine Teilhabeassistenz kommt jeden Tag zu ihr nach Hause.
Und arbeitet mit unserer Tochter die Materialien durch. Wir fahren einmal die Woche zur Schule, bringen erledigtes Material dorthin und holen das neue Material wieder ab. Das sind immer Papierstapel, die wir entsprechend abarbeiten. Was ich auch schon bemängelt habe, dass es so gar keinen Videounterricht gibt, dass es so gar keine Telefonkonferenzen gibt, die wie selbstverständlich stattfinden.
Ohne die Unterstützung der Assistenz und vor allem die von Alexandra Krämer und ihrem Mann ginge also gar nichts.
Das machen im Prinzip ausschließlich wir, auch die Vokabeln einklimpern in den Sprachcomputer, damit sie das selbstständig lernen kann, weil wir die Bücher nach wie vor nicht digital haben, weil wir hier ja im Prinzip um alles kämpfen müssen und die Schule eben nur so viel unterstützt, wie sie kann, und das ist leider im Moment halt unglaublich wenig.
Laut dem hessischen Kultusministerium schränkt die Pandemie das Recht von allen Schülerinnen und Schülern auf Teilnahme an einem gemeinsamen Unterricht im gewohnten Klassenverband ein. Zitat aus einer E-Mail:
Davon sind Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Unterstützung in gleichem Umfang betroffen wie alle anderen Schülerinnen und Schüler auch.
Das sieht die Lehrerin Silke Henningsen anders. Sie arbeitet an einer inklusiven Gesamtschule in Frankfurt.
Also an Abiturienten wird gedacht, damit die ein Abitur haben, was allen Ansprüchen genügt, aber dass für andere Kinder die Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Da ist Nachbesserungsbedarf.
Gerade an inklusiven Schulen sind die Kinder mit Förderbedarf ihrer Meinung nach oft vergessen.
Dieses direkte 1:1 im Kontakt sein mit den Kindern, was gerade da, wo Lernschwierigkeiten bestehen, so unglaublich wichtig ist, das ist eben zu einem großen Teil verloren gegangen.
Sagt diese Lehrerin, die in Hessen an einer inklusiven Schule unterrichtet. Die Pandemie hat also weitere Fortschritte bei der Inklusion in erheblichem Maße ausgebremst. Wobei aber die bisherigen Fortschritte auch schon von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich waren. Professor Marcel Helbig ist Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Mitautor einer Studie über die Frage, in welchem Umfang die Bundesländer den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht werden. Guten Tag.
Hallo.
Aus Artikel 24 dieser Konvention haben Sie und Ihre Mitautoren vier zentrale Anforderungen abgeleitet und deren Umsetzung in den Bundesländern untersucht. Da ging es zunächst um die Verfügbarkeit inklusiver Bildung. Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen haben ja den Anspruch, in einer nahegelegenen Schule gemeinsam mit Gleichaltrigen ohne Behinderung unterrichtet zu werden. Wie gut ist das denn gewährleistet?
Naja, ich glaube, man muss erstmal nochmal einleitend dazu sagen, es gibt nicht nur diese am Ende wenigen Gewährleistungen, die wir untersuchen konnten, sondern noch eine ganze Reihe mehr Verpflichtungen, die sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ableiten für den inklusiven Unterricht. Und Nummer eins, und das gilt erstmal für die Bundesrepublik insgesamt und alle ihre Bundesländer, die Monitoringpflichten, also das zu schauen, wie ist eigentlich Inklusion in Deutschland umgesetzt, wer ist auf dem richtigen Weg, wer ist nicht auf dem richtigen Weg, wo kann ich das dran festmachen, da wissen wir so unglaublich wenig drüber, weil wir Monitoringpflichten systematisch auch vernachlässigen. Also wir haben keine Ahnung, keine systematische Erhebung, wie gut eigentlich unsere Lehrkräfte vorbereitet sind, wie der barrierefreie Zugang zu Schulgebäuden funktioniert. Das sind alles Dinge, die konnten wir in dieser Studie schon gar nicht mit beobachten, weil es dazu überhaupt keine Daten gab. Aber jetzt zur Frage. Aber man muss es halt erstmal einleitend sagen. Also. Und dann sind wir eben auf wenige Faktoren, die wir überhaupt beobachten können. Und schon da sieht die Situation nicht überall so aus, wie sie aussehen sollte. Also der erste Punkt ist, die UNBRK, das erste Recht, was sich daraus ableitet, ist, dass es eine wohnortnahe Versorgung von inklusiven Schulangeboten gibt. Was er eigentlich sagen könnte, dass an jeder allgemeinbildenden Schule sollte inklusive Pädagogik möglich sein, sodass jetzt gerade nicht die Schwächsten, nämlich die behinderten Kinder, die weitesten Wege fahren.
Ist aber nicht so, oder?
Ja, es ist in vielen Bundesländern ist man da einen guten Weg gegangen, aber es gibt halt richtig, wie soll man sagen, renitente Länder, also wo das extrem wenig umgesetzt wurde. Das sind ganz klar auch zu nennen Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel will man überhaupt gar nicht den Weg gehen, Inklusion an jeder Schule vorzuhalten, sondern man hat da sogenannte Schwerpunktschulen installiert und nur an diesen Schulen wird inklusiv beschult. Und somit kriege ich quasi eine soziale Spaltung hier fast schon im System hin. Wir haben eine andere Studie, die noch nicht veröffentlicht ist, wo wir uns genau das angeguckt haben, dass diese Schwerpunktschulen auch sozial sehr stark benachteiligt sind an dieser Stelle. Hessen ist da irgendwo im unteren Viertel auch nur zu finden, wenn man das daran misst, an wie vielen Schulen eigentlich inklusiv beschulte Kinder sind. Die haben quasi dann 69% aller Schulen in Hessen haben ein inklusiv beschultes Kind. Das liegt aber deutlich hinter den führenden Bundesländern.
Nun ist es ja ein Punkt, Herr Helbig, dass ob Schulen überhaupt da sind und man da hingehen kann oder seine Kinder hinschicken kann. Und ein anderer Punkt, und das haben Sie ja auch untersucht, ist, wie eigentlich das Angebot an diesen Schulen aussieht, ob das angemessen ist für den Bedarf, den Inklusion natürlich schafft. Welche Fortschritte und welche Defizite haben Sie denn da entdeckt?
Das erste große Defizit ist, dass wir es auch nicht so wirklich genau wissen. Also da gibt es erstmal nur in wenigen Bundesländern überhaupt Auskunft dazu, an der man überhaupt sich entlanghangeln kann, wie eigentlich die Mittelverteilung und die Ressourcenzuweisung für behinderte Kinder in den Förderschulen und außerhalb der Förderschulen ist. Wo wir da Daten dazu haben, kommt eigentlich zumeist heraus, dass es darauf hindeutet, dass die Ausstattung für Kinder in inklusiven Kontexten weniger gut die Ausstattung ist als in den Förderschulen. Also man hat im Endeffekt das große Problem, dass wenn man die Förderschulen weiter aufrechterhält, kann man Ressourcen nicht abziehen, die man eigentlich für einen inklusiven Unterricht bräuchte. Und das Endergebnis ist, dass gerade an den inklusiv beschulten Kindern, an den allgemeinbildenden normalen Schulen, in Anführungszeichen, dann einfach zu wenig Ressourcen vorhanden sind.
Welche Ressourcen fehlen denn da vor allem?
Naja, das ist im Endeffekt Nummer eins Lehrerressourcen, also quasi, dass man mindestens mit zwei Pädagogen dann eine Klasse dann auch betreuen kann, wo sonderpädagogisch beschulte Kinder auch drin sind. Und da ist die Ausstattung eine deutlich schlechtere, auch der Personalschlüssel ein schlechterer als an den Förderschulen. Und das wundert dann auch nicht, dass dann viele Eltern sagen, hör, die Bedingungen sind dort aber besser als an den anderen Schulen.
So, dann haben Sie in Ihrer Studie auch nochmal ganz grundsätzlich auf das jeweilige Schulsystem in unseren 16 Bundesländern geschaut, und zwar darauf, ob und wie sehr bestehende Förderschulsysteme umgewandelt worden sind inzwischen in inklusive Regelschulangebote oder auf dem Weg dorthin sind. Wie sieht es denn damit aus?
Ja, also diese, was haben wir, strukturelle Transformation genannt. Also werden bestimmte Förderschulen oder auch erstmal Förderschularten werden überhaupt erstmal geschlossen. Also man kann im Endeffekt keine inklusive Schule betreiben, wenn man gleichzeitig aber noch eine sehr viele Förderschulen vor Ort hat. Und da gibt es erste Bewegungen in Bremen, also in Bremen und Schleswig-Holstein ist man sehr weit, was das Ganze angeht. Und in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg ist man in die Richtung unterwegs, aber bei den restlichen Bundesländern sieht das ganz anders aus. Also wenn man sich das anguckt, seitdem wir die UNBRK verabschiedet haben, auch Hessen ist da unter den Ländern zu finden, wo die Förderschulzahl allein nicht mal um 10% zurückgegangen ist in 10 Jahren. Also das ist sehr, sehr persistent, dass wir Förderschulen auch noch aufrechterhalten, und solange sie da sind, wird es natürlich schwierig, das in allgemeinbildenden Schulen dann auch Inklusion umzusetzen.
Sie, Herr Helbig, sind zwar nicht der Jurist in Ihrem Autorenteam, aber würden Sie aufgrund der Studie prüfen wollen, ob man die säumigen Länder gemäß der UN-Konvention zu mehr Fortschritten bei der Inklusion verdonnern kann, juristisch?
Das ist immer das Schöne, ich kann da immer unbedarft als normaler Bildungssoziologe reingehen und kann mich mir verwundert die Augen reiben, weil ich dann sehe, das steht doch eindeutig rechtlich da drin, wie das abzulaufen hat, wie Inklusion abzulaufen hat, welche Rechte sich aus der UNBRK ableiten. Und dann sieht man, wie viele Bundesländer eindeutig dagegen verstoßen, und man wundert sich, wie kann das denn eigentlich sein, dass das niemand stört, also beziehungsweise warum das nicht in die Gerichte dann zu einer Verhandlung auch führt. Und das ist etwas, wo ich glaube, da stehe, wie viele andere Menschen auch in Deutschland, und als Nicht-Jurist einfach denkt, irgendwas stimmt hier an der Sache nicht. Wir haben das selber dann, und das ist der Jurist in unserem Team, hat das auch reingeschrieben, es hat vor kurzem ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien gegeben, gegen die UNBRK, weil die eben auch nicht weitergekommen sind mit einem inklusiven Schulsystem. Und nach allem, was wir hier sehen, ist es naheliegend, dass es zumindest eine Rüge irgendwann mal geben muss und dass da insgesamt auch eine ganz andere Bewegung in die inklusive Beschulung der Kinder hineinkommen muss in Deutschland.
Professor Marcel Helbig, Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Mitautor einer Studie über die Frage, in welchem Umfang die Bundesländer den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht werden. Ganz herzlichen Dank. So, und jetzt hören wir nochmal den damals 14-jährigen Comedian Karl, der sich bei einem seiner Auftritte auch mal kurz zu seiner eigentlichen Beschäftigung geäußert hat. Denn Comedy ist ja schließlich nicht sein Hauptberuf.
Ich muss mich noch um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel um die Schule. Ich gehe jetzt in die 8. Klasse. Nächstes Jahr mache ich mein Praktikum. Und ich habe mir überlegt, so in welcher Branche ich das machen kann, gerade wegen meiner Einschränkung. Und ja, ich habe gedacht, die Comedy-Szene wäre doch perfekt. Ich meine, guckt euch mal die anderen Comedians an. Die haben ja genauso dünne Arme wie ich. Ja, apropos dünne Arme. Eine Sache ist ja so in meinem Alter, dass auf dem Schulhof oder so die Streitigkeiten noch mit Fäusten geregelt werden. Ja gut, ich bin jetzt nicht ganz so gut darin, aber ich beschränke mich immer darauf, nach der Schlägerei über die am Boden liegenden zu rollen. Zum Schluss wollte ich jetzt noch eine Kleinigkeit sagen. Also ich will jetzt nicht euer Motivationscoach sein. Allerdings, wenn jemand einen Traum hat, sollte er sich den in die Hand nehmen und verwirklichen. Ich hatte den Traum, mal auf der Bühne zu stehen und Leute zum Lachen zu bringen. Und ja, jetzt seht ihr mich hier auf der Bühne, und wie ich sehe, euch gefällt's und das freut mich. Und wir sind alle gleich. Jeder muss an sich glauben. Man sollte einfach sagen, es kann einen nichts aufhalten. Also bei mir war es auch so. Ich habe gesagt, okay, mich kann nichts aufhalten. Gut, bis auf Bordsteine. Aber ansonsten, ja, man muss wirklich alles dafür geben, um das zu machen, was man will. Und wir sind alle gleich. Das war's von mir.
Unbehindert, selbstbestimmt, eine Rampe für die Inklusion, der Tag in HR2 Kultur. Der damals 14 und heute 16-jährige Comedian Karl hat für sich eine solche Rampe gebaut, und er weiß sie zu bespielen. Aber viele Menschen ohne Behinderung benötigen vielleicht auch eine Rampe, um Barrieren überwinden zu können, und zwar gedankliche und sprachliche Barrieren. Solche Barrieren sind vor ein paar Monaten besonders sichtbar geworden in Deutschland Ende April dieses Jahres, und zwar im Zusammenhang mit einem schrecklichen Verbrechen. Ein Verbrechen, das verständlicherweise an vielen Orten zum öffentlichen Gesprächsthema wurde. Und die Worte, die in der Diskussion über dieses Verbrechen gefunden, gewählt, gebraucht wurden, die haben dann ihrerseits eine intensive Diskussion ausgelöst. Ein Rückblick meiner Kollegin Hadija Haruna-Oelker.
Schockiert. Das beschreibt wohl am besten, was viele Menschen gefühlt haben, als sie davon erfuhren, was sich am späten Abend des 28. April in einer Wohnstätte für behinderte Menschen in Potsdam ereignet hatte. Zwei Frauen und zwei Männer waren in verschiedenen Zimmern von einer ihrer Pflegekräfte erstochen worden. Eine weitere Bewohnerin hatte schwer verletzt überlebt. Noch am Abend wurde die langjährige Mitarbeiterin von der Polizei festgenommen. Jetzt wurde Anklage gegen sie erhoben. Wegen Mordes in 4 Fällen, versuchten Mordes in 3 Fällen und gefährlicher Körperverletzung. Große Anteilnahme hatte es im Frühling gegeben. Hunderte von Kerzen und Blumen wurden vor der Wohnstätte des Thusnelda von Saldernhauses im Stadtteil Babelsberg abgelegt. Es werde brauchen, um die Tat zu verstehen, erklärte der Vorstand Matthias Fichtmüller. Ein schwerer und trauriger Tag für Brandenburg, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke. Er sprach dabei von solchen Menschen, für deren Schutz wir alle verantwortlich seien. Es war nicht die einzige subtil wirkende Wortwahl, die in die Kritik geriet, als nach der Gewalttat neben der Polizei auch die Medien auf die Suche nach dem Warum gingen. Was könnte jemanden dazu bewegen, so eine Tat zu begehen, fragte beispielsweise die Sprecherin eines Magazins im RBB. Der Polizeipsychologe Dr. Gerd Reimann antwortete mit: Schwere Konflikte zwischen Tätern und den Opfern, eine dramatische Überforderung oder dass es eine Motivation habe sein können, die Menschen von ihrem Leid erlösen zu wollen. Überlastung und Erlösung als Motiv. Eine Aussage, die uneingeordnet über den Bildschirm lief, als ob das einen Mord rechtfertigen würde. Zumal einst die Nazis mit dem Akt der Erlösung den Massenmord an 300.000 kranken und behinderten Menschen begründeten, die sogenannten Euthanasiemorde. Unter dem Hashtag Potsdam formierte sich der Protest in unzähligen Tweets.
Wer die Opfer waren, wird nicht thematisiert. Werden diese Morde von der Wohlfahrtsstruktur billigend in Kauf genommen? Und warum wird dies von den Medien nicht kritisch genug hinterfragt? Nach Sondersendungen wird dann geschmacklos zum Film »Ziemlich beste Freunde« übergeleitet. Dies zeigt sehr gut, in welch behindertenfeindlicher Welt wir 2021 eigentlich noch immer leben.
Erklärte die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland in einer Pressemitteilung und sprach von Täter-Opfer-Umkehr. Im Podcast Die neue Norm sprach Menschenrechtsaktivist Raoul Krauthausen über strukturelle Probleme in Pflegeeinrichtungen, in denen aus Sicht von außen behinderte Menschen zwar unter Aspekten der Nächstenliebe versorgt schienen, aber diese Systeme auch anfälliger für Gewalt seien. Es sei ein gesellschaftliches Tabuthema, kein Einzelfall. So war erst 3 Monate vor der Gewalttat von Potsdam bekannt geworden, dass MitarbeiterInnen in einer Einrichtung in Bad Oeynhausen BewohnerInnen fixiert, eingesperrt und verletzt hatten.
Soweit meine Kollegin Hadija Haruna Oelker über unbegreifliche Verbrechen und über das Verräterische von Begriffen, mit denen öffentlich darüber diskutiert wurde. Jonas Karpa ist Medienwissenschaftler und Redakteur beim gerade schon erwähnten Podcast Die neue Norm und bei leitmedien.de, einem Portal, das seine Nutzerinnen und Nutzer unter anderem sprachlich sensibilisieren möchte, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir haben gehört, wie Menschen und zwar auch Fachleute versucht haben, das Motiv für das Verbrechen in dem Potsdamer Wohnheim zu ergründen. Und wer so etwas versucht, kommt ja nicht ganz um den Versuch herum, sich zumindest teilweise in den Täter oder in diesem Fall die Täterin hineinzuversetzen. Ist es letztlich entscheidend, wie man seine Erkenntnisse oder Vermutungen dann formuliert, indem man dann zum Beispiel sagt, aus Sicht der Täterin oder der Täter hat die Vorstellung das? Oder sollte man solche Motivforschung in diesem Zusammenhang gar nicht betreiben, außerhalb der Polizei und der Gerichte?
Also natürlich kann man es nachvollziehen, dass man bei so einer entsetzlichen Tat irgendwie es verstehen möchte oder auch wissen möchte, warum eine Person so gehandelt hat. Aber wir müssen einfach schauen, wer wurde im Endeffekt dann nach der Tat befragt. Also hier kam der Priester der Einrichtung zu Wort, hier wurden PolitikerInnen gefragt, aber es wurden eigentlich überhaupt nicht Menschen mit Behinderung oder auch Menschen, die in solchen Wohneinrichtungen leben, zu ihren Lebensumständen, Wohnumständen befragt und wie sie das aus ihrer Sicht sehen. Also hier wurde einfach der Fokus komplett verschoben und ja, es ist einfach dann so die Sache, dass hier einfach eine Menschengruppe, nämlich die Menschen mit Behinderung, die eben die Betroffenen sind, einfach überhaupt nicht vorkommen in der Berichterstattung.
Es wurden ja Formulierungen beanstandet, Formulierungen des Polizeipsychologen, der im Beitrag ja auch zu Wort kam, Formulierungen, die suggerieren, dass Menschen mit Behinderung anstrengend seien, dass sie Konflikte verursachten, dass die Arbeit mit ihnen zu Überforderung führe. Woher kommt denn eine solche Sichtweise, die sich dann in solchen Formulierungen niederschlägt?
Das sind zum einen einfach ganz normale Klischees, dass man einfach das Gefühl hat, dass Menschen mit Behinderung es erstmal ihnen schlecht geht, dass sie an ihrer Behinderung leiden. Das kommt vor allem auch daher, dass wir einen großen Teil der Menschen, die eine Behinderung haben, dass sie die im Laufe ihres Lebens erwerben. Heißt also, wir Menschen ohne Behinderung haben vielleicht einfach Sorge und Angst vor einer Behinderung und sind deswegen voreingenommen und haben einfach wenig Umgang mit Menschen mit Behinderung und wissen gar nicht über ihren Lebensalltag und können uns das einfach gar nicht vorstellen. Heißt also, die gelebte Inklusion findet einfach gar nicht statt. Und wenn wir mehr mit Menschen mit Behinderung in Kontakt kämen, also wenn es einfach mehr Vielfalt, die es in der Gesellschaft gibt, einfach auch im Alltag gäbe, würde man feststellen, dass Menschen mit Behinderung eben nicht laut diesen Klischees anstrengend sind und in irgendeiner Art und Weise erlöst werden müssen, so wie es ja dann auch schon in dem Beitrag eben zu Wort kam.
Das heißt also, es ginge gar nicht so sehr darum, die Sprache und das Denken zu ändern, sondern erst einmal die Fakten um einen herum? Also die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung, ja?
Also beides ist wichtig. Also natürlich geht es auch darum, dass Sprache führt ja auch irgendwie auch dazu, wie man sich verhält. Aber es ist natürlich auch so, dass man das nicht ändern kann oder dass die Zugänge einfach zu Inklusion, zu einer inklusiven Gesellschaft müssen einfach gegeben werden, damit das leichter passieren kann. Gleichzeitig sensibilisieren wir natürlich auch in unserem Projekt Leitmedien, dass wir solche Klischee-Berichterstattung und auch solche Klischee-Worte wie, dass ein Mensch mit Behinderung an seiner Behinderung leidet oder tapfer sein Leben meistert, trotz Behinderung, dass sowas einfach vermieden wird, weil das einfach Floskeln sind.
Sie haben ja da eine sehr, wie ich finde, sehr hilfreiche Tabelle auf Ihrem Portal. Da werden scheinbar synonyme Begriffe gegenübergestellt. Linksbegriffe, die man vermeiden und Rechtsbegriffe, die man stattdessen verwenden sollen. Links steht da zum Beispiel an den Rollstuhl gefesselt, das dann ersetzt werden sollte durch auf den Rollstuhl angewiesen, leuchtet mir sofort ein. Bei manchen Begriffspaaren habe ich aber den Eindruck, dass es da gar keinen großen sprachlichen Unterschied gibt. Zum Beispiel gehandicapt zu sagen oder ob man nun sagt, geistig behindert oder kognitiv beeinträchtigt, das scheint mir von der sprachlichen Formulierung her sehr ähnlich. Braucht man neue Begriffe vielleicht nur deshalb, weil sie eben unverbraucht und nicht mit falschen Assoziationen belastet sind?
Nein, wir müssen einfach auch es irgendwie hinkriegen, dass wir manchen Begriffen auch das Negative nehmen. Also viele Leute haben Vorbehalte, Menschen mit Behinderung als behinderte Menschen zu bezeichnen oder das Wort behindert zu benutzen, weil es auch dann ja teilweise auch als Schimpfwort genutzt wird. Und aufgrund dieser Unsicherheit werden dann halt so Ersatzbegriffe geschaffen, wie zum Beispiel das Wort Handicap. Aber das Wort Handicap hat gar nicht in seinem Wort das drin, worum es eigentlich geht. Also quasi die strukturelle Diskriminierung, die das Wort Behinderung beinhaltet, findet beim Wort Handicap nicht statt. Es ist so, dass es häufig genutzt wird, weil es halt Englisch ist. Es klingt irgendwie jung, modern, frisch. Aber wenn man mal auf den Stamm des Wortes schaut, wo es herkommt, nämlich aus dem 17. Jahrhundert, wo es schon mal benutzt wurde und dort eigentlich ein Tauschspiel beschrieben hat, wo zwei Gegenstände miteinander verglichen wurden, welches hat mehr Wert und der Gegenstand, der weniger Wert hat, wurde dann nochmal mit Geld aufgewertet. Und dieser Vergleich zwischen Mensch ohne Behinderung und Mensch mit Behinderung, dieser Vergleich hat eigentlich dieses Wort Handicap in sich. Also es ist sehr defizitär geprägt und wenn man auch schaut, wie es heute meistens auch vernutzt wird, nämlich im Sportbereich, also im Golf, wo man ja auf einem Golfkurs eine gewisse Anzahl von Schlägen hat, die man benötigen sollte, um den Kurs zu beenden. Und alles das, was man drüber an Anzahl an Schlägen braucht, also quasi schlechter ist, ist dann das persönliche Handicap. Also es wird sehr negativ gesehen, defizitorientiert. Und in dem Wort Handicap sind eben nicht die strukturellen Beeinträchtigungen, Behinderungen und eben auch die Diskriminierung, die Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag erfahren, ist eben auch überhaupt nicht vorhanden.
Nun habe ich mich gefragt, ob wenn man den Weg, den Sie jetzt skizziert haben, sehr weit geht, ob man dann vielleicht nicht von einem Extrem ins andere fällt. Also so wie man natürlich Menschen mit Behinderung auch in Sprache, Denken und Handeln nicht klein machen so sollte man doch vielleicht auch die Behinderung nicht kleinreden, nach dem Motto, das ist halt eine zusätzliche Herausforderung, aber mehr nicht? Oder wäre genau das der richtige Weg?
Es ist eben eine Behinderung, gehört zur eigenen Identität dazu. Und deswegen sollte man es auf keinen Fall weglassen beziehungsweise darüber hinwegschauen. Es ist wichtig, das eben auch zu benennen. Aber ein Mensch mit Behinderung ist eben nicht nur behindert, sondern hat auch viele andere Fähigkeiten und Interessen. Also ich zum Beispiel als Mensch mit Behinderung arbeite als Journalist und ich bin kein Berufsbehinderter, sondern ich bin Journalist. Und die Behinderung ist ein Teil von mir, ein Teil meiner Identität, aber macht nicht alles von mir aus und ist wie gesagt nur ein kleines Teil meines Lebens.
Jonas Kappa, Medienwissenschaftler und Redakteur bei leitmedien.de, einem Portal, das seine Nutzerinnen und Nutzer unter anderem sprachlich sensibilisieren möchte, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Vielen Dank. Volker Liedtke-Bösel, der Vorstand der Lebenshilfe Frankfurt, deren 60. Geburtstag uns zu der heutigen Sendung den Anlass geliefert hat, hat ja am Anfang der Sendung schon auf die Aktion Einfach Reinkommen hingewiesen, eine Aktion der Lebenshilfe gemeinsam mit Frankfurter Museen. Einfach Reinkommen ist nicht nur eine Einladung, sondern auch ein Versprechen, es für alle einfach zu machen, reinzukommen in die Museen, für Menschen mit und ohne in Behinderung, dabei aber auch zu zeigen, wie schwierig es mitunter sein kann, einfach reinzukommen. Meine Kollegin Yvonne Koch nimmt uns jetzt mal beispielhaft rein ins Dialogmuseum.
Es ist ein Gewusel direkt unter der Hauptwache in der sogenannten B-Ebene. Es ist laut, oft dreckig und duster. Die große Fensterfront des neuen Dialogmuseums und der helle, einladende Raum dahinter sind da ein richtiger Kontrast. Die Ausstellungsfläche ist zwar etwas kleiner als vorher in der Hanauer Landstraße, aber trotzdem ist die Direktorin des Dialogmuseums, Clara Kletzka, begeistert über den neuen Standort.
Wir sind mit dem Thema Inklusion mitten in der Stadt angekommen und das ist natürlich etwas, was erstmal uns sehr beflügelt.
Jetzt also die neue Eröffnung im Stadtzentrum. Schon im Eingangsbereich laden jetzt schicke Nischen ein, die eigenen Sinne zu testen, Düfte zu erriechen, Dinge zu ertasten oder am Klang zu erkennen. Und im sogenannten Klangraum kann man Musik mal ganz anders erleben. Man sitzt auf Klangmöbeln im Dunkeln und die Schwingungen der Musik übertragen sich auf den Körper. Natürlich gibt es auch wieder die Führungen im Dunkeln. Die Besucher und Besucherinnen bekommen jeweils einen Blindenstock an die Hand und dann geht's ohne jegliches Licht weiter.
Wir gehen jetzt eine Runde durch den Park.
Über eine wackelnde Brücke, über Kies, an Pflanzen vorbei, dann die Ampel suchen und über eine Straße. Es ist schwierig und zum Teil etwas beängstigend, wenn das Sehen komplett wegfällt. Und gleichzeitig steigt die Bewunderung für die Personen, die jeden Tag damit konfrontiert sind.
Wirklich über Jahre hinweg erinnern sich Leute an dieses Erlebnis, daran, dass sie im Dunkeln das erste Mal einem blinden Menschen begegnet sind und plötzlich auch wirklich mit anderen Augen auch auf Menschen mit Behinderung zugehen.
Die Idee ist also ein Erfolg. Trotzdem ist sie am Standort Hauptwache auch eine Herausforderung. Randalierende, Obdachlose und Diebstähle sind in der B-Ebene keine Seltenheit. Das weiß auch die Museumsdirektorin.
Wir haben uns entschieden, hierher zu kommen und mit all diesen Themen auch zu leben. Wir sind ein soziales Unternehmen. Na, natürlich hoffen wir, dass wir erstmal diese B-Ebene auch attraktiver machen als allererstes.
Ein Ausflug ins Frankfurter Dialogmuseum, eine Herausforderung für Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Eine Aktion, die die Frankfurter Museen gemeinsam mit der Frankfurter Lebenshilfe gestalten, unter dem Motto Einfach reinkommen. Unbehindert selbstbestimmt, eine Rampe für die Inklusion. Das war der Tag in hr2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.